Wir starten noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Kongress. Wir begrüßen Herrn Dr. Diplom-Biologe Bernd Michael Löffler aus Berlin. Herzlich willkommen, Bernd.
Herzlich willkommen, Nadja.
Danke. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit, heute mit mir zu sprechen. Wir möchten die Zuschauer informieren über Optionen zur Krebstherapie und auch zur Krebsdiagnostik. Das Erste, was natürlich interessant ist, ist, dass wir Entwicklungen beobachten können, dass Schulmedizin mit anderen Therapien verbunden wird. Es gibt dafür verschiedene Begriffe, zum Beispiel auch den Begriff der Komplementärmedizin. Dazu wird geforscht an der Uni Jena und auch an der Humboldt-Universität zu Berlin/Charité. Da sind Lehrstühle mit beschäftigt. Nach deiner Beobachtung, Bernd, wie ist das denn aus deiner Sicht, Komplementärmedizin, es gibt Kongresse, wie sind die Aussichten, was versteht man überhaupt darunter und wie wird das aktuell gelebt?
Viele Fragen auf einmal, Nadja.
Ja.
Ich mag das Wort Komplementärmedizin nicht, weil es in den letzten Jahren immer dazu benutzt worden ist, Dinge, die nicht auf der Linie der leitlinienorientierten Medizin liegen, abzuwerten und für nicht relevant zu erklären. Das ist nicht neu, das gibt es schon seit Linus Pauling, sich mit Vitamin C beschäftigt hat, also mindestens mal seit 50 Jahren. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Diese gesamten Begrifflichkeiten stimmen nicht. Ja. Die Schulmedizin ist nicht die Schulmedizin, weil da Leute tätig sind, die mehr wissen als diejenigen, die sogenannte Komplementärmedizin machen, sondern die Schulmedizin ist die Schulmedizin, weil ursprünglich Medizin eben halt keine Wissenschaft ist, sondern eine Lehre, genauso wie Tischler oder Schreiner oder Elektriker und die Ärzte ursprünglich mal in die Schule gegangen sind, um das zu lernen. Das ist hier ein handwerklicher Beruf, wenn man so will, in dem es auf Erfahrung ankommt. Und er hat mit Wissenschaft an und für sich eine Schnittmenge von null. Mediziner benutzen wissenschaftliche Erkenntnisse, die aus Bereichen kommen, die eben halt auch so arbeiten, ob das Mathematik ist oder Physik ist oder Chemie ist oder Biochemie ist oder Molekularbiologie ist. Aber im Grunde genommen ist der Arzt ein Eklektizist, der sich das zusammensucht, was er braucht. Aber das, was er wirklich braucht, die Erfahrung, eine Diagnose zu stellen oder sich mit einem Patienten zu unterhalten, das ist etwas, das muss man eben halt erlernen. Und deswegen ist es ein Lehrberuf und nicht irgendetwas anderes. Wenn Leute sich damit brüsten, Schulmediziner zu sein, dann haben sie ganz offensichtlich vergessen, wo die Medizin eigentlich herkommt. Und sie haben auch vergessen, was sie eigentlich für eine Funktion in diesem Beruf haben. Also ist Komplementärmedizin und Schulmedizin grundsätzlich das Gleiche, vorausgesetzt man einigt sich darauf, dass beide evidenzbasierte Medizin machen. Also, dass beide sich an Erkenntnissen ausrichten, an wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus welchen Bereichen sie denn auch immer kommen. Ob sie aus dem Bereich der Biologie, Biochemie, Molekularbiologie kommen, ist dann schlussendlich erstmal nachrangig. Wichtig ist, dass es Erkenntnisse sind, die eben halt einen wissenschaftlichen Wert haben. In der Standardmedizin, so nenne ich sie gerne, machen wir das aber heute eigentlich nur noch eingeschränkt, weil wir in der Standardmedizin nur noch Leitlinienmedizin machen. Und die Leitlinien werden im Wesentlichen von der Pharmaindustrie festgelegt, die daran interessiert ist, etwas zu verkaufen, wie jede andere Industrie auch. Und das ist eigentlich das grundsätzliche Problem. Wir machen eben halt heute nicht das, was in der Definition der Leitlinie nach der Gemeinschaftsdefinition der 186 wissenschaftlich arbeitenden medizinischen Gesellschaften Deutschlands drinsteht, nämlich eine individualisierte Medizin, sondern wir machen eine Medizin, wo irgendjemand irgendwann auf irgendeinem Kenntnisstand, der mit Sicherheit nicht aktuell ist, festgelegt hat, welche Medikamentenkombinationen aus der Pharmaindustrie wir als erste verwenden und welche wir als zweite verwenden, wenn die erste, wenn der erste angesetzte Lösungsansatz nicht funktioniert. Das ist etwas ganz anderes.
Ja. Nun hast du in deiner Berliner Praxis quasi von zwei Seiten her, einmal mit Medizinstudium und jahrelanger Erfahrung und einmal als Biologe mit jahrelanger Erfahrung auch in der Entwicklung in deiner Praxis Patienten, die schwerstkrank sind, zu einem großen Anteil. Wie siehst du denn im Zusammenhang mit dem gerade Gesagten, also unsere Standardmedizin, die Möglichkeiten für den schwerkranken Patienten? Ist es deine Erfahrung auch, dass wenn du quasi leitliniengerecht therapieren würdest, sich an sich die Situation für den Patienten, naja, ich will nicht sagen, nicht unbedingt besser darstellt, aber sind die Leitlinien denn überhaupt geeignet, individuell am Patienten ausgerichtet, das Leiden zu mildern oder auch zu beenden?
Naja, so wie sie angewendet werden, sind sie das ganz offensichtlich nicht. Und so wie der überwiegendste Teil der Standardmedizin und Standardmediziner reagiert, sind sie entweder nicht in der Lage, weil nicht genügend ausgebildet oder nicht willens oder beides, über ihren eigenen Tellerrand zu schauen und festzustellen, dass es da offensichtlich noch ein bisschen mehr gibt als das, was sie irgendwann mal auf ihrem Weg zum Facharzt beigebracht bekommen. Also das heißt, wir machen eben halt zum allergrößten Teil keine individualisierte Medizin, wir machen zum allergrößten Teil uns nicht die Mühe, was in der 3-Minuten-Medizin noch relativ schwierig ist, uns mit den individuellen Problemen und Fragestellungen eines Patienten zu beschäftigen, sondern die Patienten werden, egal mit welcher Erkrankung auch immer sie in dieses System kommen, durchgewunken, 3 Minuten kriegen, einen Standard verpasst. Und wenn er nicht funktioniert, ist das dann im Allgemeinen die Schuld des Patienten, beziehungsweise wenn der sich weiter über irgendwelche Beschwerden beklagt, die man mit dem kleinen Blutbild nicht ermitteln kann, dann wird er psychologisiert und wird entsprechend zum Psychiater geschickt oder zum Psychologen geschickt. Er wird nicht mehr ernst genommen, ihm wird nicht zugehört. Und eine differenzierte Diagnostik inklusive eine differenzierte Labordiagnostik findet nicht statt. Zum einen findet sie nicht statt, weil sie in der Kassenmedizin kostentechnisch nicht abgedeckt wird. Und zum anderen findet sie nicht statt, weil die Majorität der Kollegen nicht genügend ausgebildet ist, um überhaupt diese Diagnostik durchzuführen. Wir haben ja ein ganzes Bündel von Problemen. Die fangen mit der heutigen Ausbildung an und sie, also ich meine mit der universitären Ausbildung an. Und wenn dann diese abgeschlossen ist, setzen sie sich in der heutigen Facharztausbildung fort, weil auch hier inzwischen eine solche Verengung auf das stattfindet, was die Pharmaindustrie an Medikamenten liefern kann, ohne die dahinterstehende Biologie, Physiologie, Pathobiochemie etc. zu berücksichtigen, dass von vornherein ganz, ganz viele Ansätze, in welchem Krankheitsbereich auch immer, ungenutzt bleiben und dem Patienten nicht zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres Problem ist, dass in der 3-Minuten-Medizin natürlich auch keine Zeit besteht, den Patienten differenziert über seine Möglichkeiten aufzuklären, um ihn als gleichberechtigten Partner zu behandeln, der in erster Linie dazu aufgerufen ist, über seine eigenen Probleme, auch seine gesundheitlichen Probleme zu entscheiden. Das ist nicht die Aufgabe des Arztes. Das wird aber weitestgehend so getan.
Ja, was wäre denn aus deiner Sicht wünschenswert. Du hast gerade gesagt, die Majorität der ärztlichen Kollegen hat es nicht entsprechend so ausgebildet, dass quasi der Blick auch auf außerhalb der Leitlinien gerichtete diagnostische Möglichkeiten und Therapieoptionen gerichtet ist. Also so habe ich das jetzt auch verstanden. Es wird quasi auf die üblichen Programme geschult, aber es haben da neuere Entwicklungen, die vielleicht weniger Leid mit sich bringen, weniger Eingriff mit sich bringen, Nebenwirkungen und so weiter, die sich viel positiver auswirken. Darauf wird in der Regel der Arzt oder auch / Heilpraktiker ja nicht geschult. Das liegt quasi in seinem eigenen Interesse und in seinem eigenen Fortbildungswillen. Ist das so?
Das ist so, ja. Und die Fortbildungen, die von der Ärztekammer mit Freuden, mit Punkten versehen werden, obwohl das inzwischen etlichen gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, sind die Fortbildungen, die mit 100.000 und mehr Euro von Big Pharma finanziert werden. Die stehen zwar inzwischen als Finanziers unten drunter, das ändert nichts am Inhalt. Da werden Fortbildungsveranstaltungen eigentlich deswegen gemacht, damit der Onkel Doktor ein bisschen besser weiß, was er aufs Rezept drauf zu schreiben hat. Und alle möglichen anderen Fortbildungen, die sich mit erweiterten Inhalten beschäftigen, werden eben halt von der Ärztekammer nicht mit Fortbildungspunkten versehen. Also die Ärztekammer Berlin zum Beispiel nimmt da eine ganz prominente Position ein. Danach kommt dann vielleicht die Ärztekammer Hamburg. Die sind beide in dieser Verweigerungshaltung, würde ich das mal nennen, sich ziemlich einig. Ja. Da muss in einer Fortbildung nur das Wort Mitochondrium vorkommen. Dann gibt es keine Fortbildungspunkte. Das ist zwar nicht rechtens, das ist illegal, aber erstmal wird versucht, von der Ärztekammer deren Machtposition durchzusetzen. Und es ist eben halt nun mal noch nach wie vor so, dass viele Kollegen auf diese Fortbildungspunkte angewiesen sind. Und wenn sie sich dann entscheiden müssen, wo gehe ich denn hin, gehe ich dahin oder gehe ich dahin, dann ist teilweise ein wichtiger Punkt, dafür eine Fortbildungsveranstaltung zu gehen, die Fortbildungspunkte. Und das weiß die Ärztekammer natürlich und deswegen teilt sie auch keine Fortbildungspunkte. Das ist hier die Ärztezeitung, kann man das sehen?
Ja.
Da steht als Leitartikel vorne, verbindliche Prävention soll die Diabetes-Epidemie eindämmen. Und der Artikel fängt mit dem Satz an, jeden Tag erkranken in Deutschland über 1.000 Menschen neu an Diabetes. Ich habe in den letzten 4 Vorträgen, die ich gehalten habe, meine Zuhörer gefragt, was an diesem Satz falsch ist. Die Zuhörer waren eigentlich alles Ärzte. Ja, und ich bin auf verständnislose Blicke im Wesentlichen gestoßen. Und auch nach etwas längerem Nachdenken ist keiner auf die Idee gekommen, dass eben halt nicht jeden Tag mehr als 1.000 Menschen in Deutschland an Diabetes erkranken. Nein, sie werden diagnostiziert. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Erkrankt sind sie schon 15 bis 20 Jahre früher. Also wenn ich mich über eine Präventionsinitiative unterhalte. Und hier wird ein Artikel geschrieben in einer Zeitung mit einer Auflage von etwa 350.000 Stück. Ja, von der nur 1.500 bezahlt werden und die anderen werden frei Haus an Ärzte geliefert und bezahlt wird diese Zeitung, die ja zum Springer-Konzern gehört, im Wesentlichen durch die Pharma-Reklame, die in dieser Zeitschrift stattfindet. Ja. Ja, muss man sich fragen, ob dieser Satz hier deswegen so falsch drinsteht, weil der Artikelautor einfach keine Ahnung hat, wovon er schreibt, oder ob er deswegen da falsch drin steht, weil dahinter eine Intention steht. Ja, mit dem Wort Erkrankung wird etwas ganz anderes emotional im Gehirn ausgelöst als mit dem Wort Diagnose. Und so ist dieser ganze Artikel gestrickt. Ja, und da wird dann wirklich am Ende gesagt, ja, nach einer IGES-Analyse ließen sich mit dieser Prävention 275.000 Erkrankungen binnen 50 Jahren einsparen. Jetzt gehen wir da mal davon aus, dass das hier ein Tippfehler ist und Sie nur 5 Jahre gemeint haben, das wäre ja zumindest noch so ein überschaubarer 5-Jahres-Plan. Ja, dann hätten wir in 5 Jahren bei 365.000 Neuerkrankungen pro Jahr 1,825 Millionen Neuerkrankungen. Nicht Erkrankungen, sondern Diagnosen natürlich. Ja, und davon sparen wir 275.000 ein, das sind 15%. Und dann gibt es hier so einen Plan, in dem man gesagt hat, naja, wir schulen die mal 18 Monate lang individuell, das kostet dann pro Kopf 689 Euro. Und dann kann man relativ schnell ausrechnen, dass das Ganze 8,4 Milliarden kostet, aber nicht mehr als 1,2 Milliarden einspart. Und dann hat das hier wohl weniger etwas mit einer Initiative zur Diabetesprävention zu tun, sondern vielmehr mit einer Initiative zu einer Umsatzausweitung. Und dann sind wir genau da, wo wir heute sind, nämlich nicht mehr in einem Gesundheitssystem, sondern in einer Krankheitswirtschaftsindustrie, der ein Krankheitswirtschaftsminister vorsteht, die von den Interessen der Pharmaindustrie geleitet werden, weil dieses Programm hier, das der DRK-Vorstandsvorsitzende vorsteht, hat er zusammen mit der Firma Sanofi entwickelt. Und wie man weiß, ist Sanofi ein relativ großer Pharmahersteller. Und wie man in dem Artikel nachlesen kann, geht es darum, Metformin zu verkaufen.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Warum schlägst du, wenn wir über Krebs sprechen heute, den Bogen zurück zu Diabetes?
Weil das eine von den Anfangsgründen ist. Das ist ganz einfach. Wir reden, wenn wir über Krebs reden, über chronische Erkrankung. Wenn wir über chronische Erkrankung reden, dann reden wir über chronische Entzündung. Wenn wir darüber reden, reden wir auch über Übergewicht. Und wenn wir darüber reden, dann reden wir im Endeffekt wieder über Krebs, weil Patienten mit einem schweren Übergewicht eine sehr viel höhere Inzidenz, das heißt ein sehr viel höheres Risiko haben, zum Beispiel einen Darmkrebs zu entwickeln. Aber die haben auch ein sehr viel höheres Risiko, zum Beispiel einen Brustkrebs zu entwickeln. Und so weiter und so weiter. Also ich meine, es kommt ja immer darauf an, ob ich mich einfach nur mit der Oberfläche beschäftige oder ob ich mal versuche, die verschiedenen Punkte zu vernetzen und zu gucken, wo haben wir denn den Ursprung? Und wenn wir das tun, dann kommen wir eigentlich zu ganz einfachen Dingen. Dann kommen wir zu Ernährung, dann kommen wir zu Vitaminmängeln, dann kommen wir zu Spurenelementmängeln und so weiter und so weiter. Und die, das kann man eigentlich mehr oder weniger jeden Tag in der deutschen Presse nachlesen. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja, da kann man im Fokus oder im Stern, ich weiß nicht mehr, wo es gestanden hat, steht dann der Artikel Die Vitaminlüge.
Ja, ja. Es stand in beiden.
Herr Professor Diem, der Experte des Handelsblatts, schreibt dann in seiner Expertenkolumne eine Stellungnahme zu Vitamin D. Der Vitamin D-Hype ist fast vorbei. Punkt, 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 Gott sei Dank. Ja. Herr Diem hat nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit über Vitamin D geschrieben. Er hat darüber auch überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ist vielleicht alles Mögliche, aber mit Sicherheit kein Experte. Aber diese Form von Experten überschwemmen Deutschland in regelmäßigen Wellen mit irgendwelcher ideologisch-demagogischen Propaganda hinsichtlich der Grundlagen für die Gesundheit unserer von uns selbst. Also was brauchen wir physiologisch, damit wir gesund bleiben? Das wäre eben halt eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, das wäre eine verbesserte Ernährung und so weiter und so weiter. Und das passt aber nicht in das Konzept einer Krankheitswirtschaftsindustrie, denn eine Krankheitswirtschaftsindustrie lebt nicht von Gesunden, sondern von Kranken.
Nun sagst du, also wenn wir jetzt uns mal, also es gibt ja verschiedene Ursachen für Erkrankungen, die das gesamte menschliche System betreffen. Das hat seinen Ursprung ja oft sozusagen in den Lebensbedingungen oder im Verhalten des Menschen. Wenn wir jetzt mal anknüpfen an die Vitalstoffe, das bedeutet zum Beispiel, die Zelle kann nicht richtig arbeiten, weil das richtige Motoröl fehlt. Ne? Wenn man es jetzt mal auf ein einfaches Bild herunterbricht, das sollte eigentlich jedem klar sein. Ich verstehe auch gar nicht, was daran immer so schwer ist zu erklären. Das ist ganz logisch. Jeder Deutsche kippt in sein Auto bestimmte Dinge, damit es fährt. Wenn es darum geht, dass Supplemente verordnet werden sollen oder sich damit einfach mal zu beschäftigen, dann wird es dem Thema Geldschneiderei zugeordnet, statt sich wirklich mal ernsthaft darüber Gedanken zu machen. So, wenn wir jetzt also sagen, okay, durch fehlende Vitalstoffe können die Zellen nicht richtig arbeiten, letztendlich passiert ja dann was, eine Fehlfunktion zum Beispiel in den Mitochondrien. Ne? Du hast es vorhin gesagt, soweit bei den Berliner Ärztekammer, das weiß ich ja selbst, weil ich damit beschäftigt war, Mitochondrien ist so ein Passwort da von denen. Aber wie ist es denn tatsächlich mit der Mitochondrie und der Verursachung von sogenannten Zivilisationskrankheiten?
Ja, ich meine, ich mache mitochondriale Medizin. Ich denke, einige Leute wissen das. Es ist nun mal halt einfach eine zellphysiologische Banalität, dass ohne Mitochondrien keine von unseren Zellen funktioniert. Und deswegen ist es eine genauso große Banalität, wenn wir feststellen, dass wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren, wir auch nicht mehr richtig funktionieren, weil wir nichts anderes sind als die Summe der Funktionen unserer Mitochondrien. Die meisten Leute haben gar keinen Begriff davon, was das eigentlich für eine riesige Maschinerie ist. Also 50% unseres Körpergewichts sind Mitochondrien. Ja, also darüber machen sich die meisten überhaupt gar keine Vorstellung. Und wenn diese 50% notleidend sind, weil sie in ihrer Funktion von außen durch Dinge, die wir machen, eine vitalstoffentleerte Ernährung zum Beispiel oder eine ballaststoffentleerte Ernährung oder multiple Zusätze zu fertigen Nahrungsmitteln, die alle auf ihre Wirkung weder in der Summe noch im Einzelnen auf unseren Organismus genügend abgeklärt sind, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das nach einer gewissen Zeit, obwohl wir ja relativ resistent sind, als Gattung zu schweren Erkrankungen führt, ja.
Ja, was kann ich denn jetzt als Krebspatient machen oder überhaupt als Patient mit einer sogenannten Zivilisationskrankheit? Ich meine, wir sprechen, so Krebs ist wahrscheinlich der König der Krankheiten. Gibt es auch ein gleichlautendes Buch?
Ja, das ist falsch übersetzt worden, ist, weil Emperor ist nicht der König, sondern der Herrscher.
Herrscher.
Of All Maladies ist das amerikanische Original. Das Deutsche übersetzt der König aller Krankheiten. Da fragt man sich dann schon wieder, ob der Übersetzer irgendwie wirklich dazu in der Lage ist, das Buch zu übersetzen. Ich habe sie beide hier. Ich habe die deutsche Übersetzung hier und ich habe das amerikanische Original. Ich lese lieber das amerikanische Original.
Okay.
Und da muss man sich nicht darüber ärgern, dass bestimmte Dinge einfach nicht vernünftig übersetzt wurden.
Ja, aber wenn ich jetzt mal so daran denke, also sprich schwerste Erkrankung, Krebs, es gibt viele Vorstufen dazu. Quelle ist oft der Vitalstoffmangel. Wenn ich jetzt in so einer Situation bin, ich habe jetzt mittlerweile täglich auch Anfragen, ich muss jetzt mich selbst auch organisieren und vielleicht Auskünfte auf der Website darstellen, das muss ich mal sehen, können wir vielleicht mal drüber sprechen. Also hilfesuchende Patienten, die nicht wissen, wie sie ihrem Arzt das sagen sollen, was sie eigentlich konkret verlangen sollen, wo sie überhaupt hingehen sollen, es werden ja immer mehr wach, ja, und wissen schon, dass sozusagen quasi Vorbereitungen für eine Chemotherapie nicht ausreichen, sondern dass auch immunmodulatorisch gearbeitet werden sollte, um das Immunsystem auch irgendwie wieder in die Arbeitsfähigkeit zu bringen. Dann ist jetzt die Frage, wonach fragt man zuerst? Nach Diagnostik über den Vitalstoffstatus oder gibt es da einen Begriff, den vielleicht jeder Arzt versteht?
Wenn man sich die Zahlenentwicklung anguckt für Deutschland und international, dann haben wir wir haben einen Krebs-Tsunami. Also die Zahlen sind in einem dermaßen starken Umfang am Steigen,
ja,
dass man daraus auch den Schluss ziehen kann, dass das, was in der Standardmedizin an Therapie hier geliefert wird, wohl keine ausreichende Antwort ist auf dieses Problem. Wobei ja die Inzidenz, also das heißt das Erkrankungsrisiko, Und die Erkrankungsbehandlung, wenn sie dann diagnostiziert worden ist, zumindest immer noch zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber wir könnten ja mal zum Beispiel die Diskussion führen, wie man denn eine Krebsprävention auf den Weg bringen könnte, damit wir wieder fallende Zahlen haben. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Diskussion, weil man sich darüber unterhalten müsste, ja, warum steigen die Zahlen denn so stark? Hat es etwas damit zu tun, dass wir heute älter werden als früher, oder hat es was mit unseren Umweltbedingungen zu tun? Ich bin der Meinung, es hat ganz, ganz viel mit unseren Umwelt- und Ernährungsbedingungen zu tun. Und wenn Letzteres so sein sollte, dann gäbe es natürlich auch präventive Maßnahmen. Man müsste dann eben halt diese Umwelt-, Ernährungs- und Lebensstilbedingungen so umgestalten, dass das Risiko, an einem Krebs zu erkranken, insgesamt kleiner wird. Und das ließe sich nur konzertiert erreichen. Das ist nicht mehr eine Einzelmaßnahme oder eine Maßnahme, die ein einzelner Zweig, wie zum Beispiel die Medizin, erfolgreich erzielen kann, sondern das wäre eine gesamtstaatliche oder darüber hinaus eine internationale Aufgabe. Weil es würde da wahrscheinlich auch nicht viel Sinn machen, dass Deutschland das alleine versucht, sondern da das ja Mechanismen sind, die in Frankreich, England, USA, Kanada und so weiter alle genauso funktionieren wie bei uns, wobei die Inzidenzen auch ähnlich hoch sind in der westlichen Welt, dem Detail etwas unterschiedlich, aber im grundsätzlichen Bereich, dann wäre das eigentlich die wichtigste Aufgabe, die wir haben, weil man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass in dem Moment, wo die Krankheit ausgebrochen ist, egal um welchen Tumor es sich jetzt im Einzelnen auch immer handelt, unsere Möglichkeiten nach wie vor extrem eingeschränkt sind. 50 Jahre Chemotherapie haben nicht dazu geführt, dass wir eine bessere Überlebenschance bei Brustkrebs haben oder bei Darmkrebs haben oder bei Prostatakrebs haben, um mal nur die drei größten zu nennen. Die anderen sind zahlenmäßig eben halt kleiner.
Gut, aber ich kann gleichwohl jedenfalls als Patient versuchen, bestimmte Untersuchungen zu erhalten und Auskunft darüber zu geben, wie zum Beispiel der Ernährungszustand ist, anhand einer Vitalstoffuntersuchung. Ich kann auch versuchen, wenigstens über meinen Arzt zu veranlassen, dass untersucht wird, wie ist meine Darmsituation. Ich kann versuchen, in die Bewegung zu kommen oder untersuchen zu lassen, was ist mir von der Bewegung her überhaupt zumutbar. Das sind so Dinge, die man vielleicht auch selbst anstoßen kann. Ansonsten möchten wir natürlich mit diesem Kongress hier auch informieren und auch im Kongressguide einige Auskunftsplattformen und weiterführende Informationen geben, damit der Patient vielleicht mehr Wissen an der Hand hat, um Entscheidungen zu treffen. Eine letzte Frage jetzt zu diesem Thema jetzt Komplementärmedizin, Systemerkrankung, Krebs und so weiter. Wie sollte man sich denn als Patient am besten verhalten, wenn man jetzt diese Diagnose hat, man ist in diesem schulmedizinisch oder Standarddurchlauf, Krankenhaus, Krankenhausaufnahme, Auswahl der Chemo, sie müssen sich schnell entscheiden und so weiter. Was sollte man als Patient sich da in dem Zusammenhang gönnen?
Ja, das Wichtigste aus meiner Sicht wäre, dass der Patient sich nicht in einen riesigen Handlungsdruck hineinbegibt oder hineinbegeben lässt, müsste man eigentlich eher sagen. Wenn die Diagnose Krebs kommt, dann ist die Krankheit schon viele Jahre alt. Die durchschnittliche Entwicklungsgeschwindigkeit eines Brustkrebses ist ungefähr 15 Jahre. Also was heißt, wenn ich wie auch immer per Mammographie, die ich übrigens ablehne, weil sie meiner Meinung nach mehr Schaden stiftet als Nutzen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, schon lieber Ultraschall. Das ist eine sehr, sehr gute Screening-Untersuchung. Also wenn die Diagnose kommt, und die kommt, wenn der Tumor ungefähr 1 Zentimeter Durchmesser hat, weil wenn er kleiner ist, wird er mit den Standard-Tools übersehen, ja, weil er dafür zu klein ist. Also kommt ihr frühestens etwa bei der Größe ungefähr 1 Zentimeter. Dann läuft dieser Prozess schon etliche Jahre. Sagen wir mal einfach etliche Jahre, ohne uns genau festzulegen, wie lange. Das kann man nachher an der Histologie sehen, wenn man sehen kann, mit welcher Geschwindigkeit sich die Krebszellen teilen. Dann kann man das zurückrechnen, wenn man das will. Der Patient, der mit einer solchen Diagnose konfrontiert wird, sollte versuchen, erstmal die Ruhe zu bewahren, vor dem Hintergrund, dass das, was da gerade diagnostiziert worden ist, eben halt nicht erst gestern entstanden ist und damit verschwindet, dass es morgen operiert wird, sondern das ist eine chronische Erkrankung. Diese chronische Erkrankung wird ihn mit Sicherheit eine ganze Weile begleiten. Ob sie geheilt werden kann oder nicht, ist zumindest zum Zeitpunkt der Diagnose eine offene Frage. Und damit er bessere Chancen hat, dass sie geheilt werden kann, muss er von vornherein die Schritte, die er wählt, richtig machen. Macht er sie so, wie sie ihm vorgeschrieben werden, macht er sie meistens falsch.
Bernd, vielen Dank für die wichtigen Worte in diesem Zusammenhang. Wir werden auch gleich noch ein weiteres Interview führen zur Frage Vitalstoffe im Näheren und zur Frage, welche biologischen Infusionstherapien aktuell möglich sind. Vielen Dank, Bernd.
Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.